Weißt du, wer mein Held des Tages ist?
Na, verrat's mir.
Nahuel Carabena aus Andorra.
Oh, der 3000 Meter Hindernisläufer, der gestern als letzter ins Ziel kam.
Genau, der war letztlich abgeschlagen letzter, aber das hatte ja auch einen Grund, denn nach knapp einem Drittel des Rennens, da hat er ja angehalten, um dem bis dato führenden Dean Vang Christensen nach einem Sturz zu helfen. Also der konnte letztlich auch nicht mehr weitermachen, aber Carabena, der half ihm dann, sich immerhin von der Innenbahn aus dem Laufweg rauszubewegen. Also ja, richtige Unterstützung hat er geleistet.
Ja, und dafür bekam er völlig zu Recht auch Szenenapplaus dann im Münchner Olympiastadion. Das war wirklich eine tolle Geste, tolle Aktion, großer Sportsmann, nachdem neulich ja schon die Aktion von Jamal Musiala als Fairplay gefeiert wurde, weil er sich nach einem Rempler im Strafraum eben nicht hat fallen lassen, sondern den Torabschluss gesucht hat.
Ja, aber genau das hier war jetzt echtes Fairplay, ganz stark. Apropos stark, das sind auch unsere anderen Themen des Tages. Der Coach von Kölns Conference League Gegner Fair war beispielsweise, der spricht bei uns im Interview. Wir fragen uns, wie besorgt sollte der FC Liverpool nach dem schwachen Saisonstart sein und wann hört eigentlich endlich das Gerede des Profisports in Deutschland über Nachhaltigkeit auf und es wird auch mal was getan.
Ja, also das sind unsere Themen. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und wir sagen guten Morgen Zustand jetzt dem ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst, dem SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert. Und das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt gibt's erstmal unseren SED-Newsblog und der wird immer dann, wenn etwas passiert, auch aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Top-Thema.
Donnerstag geht's los für den ersten FC Köln in der Conference League zu Hause beim Hinspiel gegen den FC Fehervar aus Ungarn. Ja, und der Verein, der hat einen deutschen Trainer.
Michael Boris heißt der, ist mit Unterbrechungen schon seit einigen Jahren in Ungarn aktiv und der hat vor diesem Jahr auch für ihn ganz besonderen Spiel mit dem Sportinformationsdienst über den ungarischen Fußball und seine Rückkehr nach Köln gesprochen.
Ja, was macht denn seine Mannschaft und was macht den ungarischen Fußball aus seiner Sicht aus?
Das ist wirklich schwer, weil es über Jahre so die Nummer zwei in Ungarn hinter Ferenc Város. Das heißt, sie sind immer ambitioniert, Meister zu werden oder zumindest international zu spielen. Ich glaube, vor zwei Jahren waren sie auch in den Playoffs und dann mal in Belgien rausgeflogen. Was macht denn ungarischen Fußball aus? Sie mögen gerne Fußball spielen, technisch versiert. Haben in den letzten Jahren viel, ich glaube, das sieht man jetzt auch an der Nationalmannschaft, viele junge Spieler drin, haben auch an einer Physis gearbeitet, sodass die Liga jetzt auch physisch stärker wird und nicht nur spielerisch gut aussieht. Zu meiner Mannschaft mit zwei ungarischen Nationalspielern, Fiola und Luik Nego, glaube ich, wenn man die beiden Spiele jetzt gesehen hat in der Euro und auch in der Nations League, sind die recht bekannt. Vorne haben wir noch einen Stürmer, einen Nationalspieler aus Georgien, ein anderer Stürmer, Bosnien-Herzegowina. Also wir sind auch schon mit nationalen Spielern bestückt. Natürlich jetzt nicht aus Spanien, Frankreich oder aus Deutschland.
Köln ist in der Liga gut gestartet. Im Pokal gab es allerdings ein überraschendes Aus beim Zweitligisten bei Jahn Regensburg. Ist das etwas, was Boris Mut macht?
Ja, sie haben ja letzte Saison auch verloren, einige Spiele. Das macht uns auch Mut. Wir müssen halt an diesem Donnerstagabend um 8:30 wirklich alles raushauen, müssen die beste Tagesleistung oder die beste Tagesform der ganzen Woche da abliefern und auch mental natürlich wach sein, um gegen den ersten FC Köln irgendwas mitzunehmen.
Michael Boris spielte vor 13 Jahren mit Germania Windeck im DFB-Pokal gegen Schalke und das Spiel wurde damals in Köln ausgetragen. Welche Erinnerung hat er denn noch an das DFB-Pokalspiel in Köln?
Ja, da fing alles an, ne? 13 Jahre her. Ich hab selber jetzt mal kurz nachgerechnet, 13 Jahre und ich glaube 2 Wochen her ist es gewesen, dass wir da mit Germania Windeck in der ersten Runde gegen Schalke 04 gespielt haben. Uli Putowski, der damals für den lokalen Sender noch moderiert hatte, hatte mich ganz oft in die Sendungen eingeladen und dann auch gefragt, was ich mir von diesem Spiel persönlich wünsche oder erhoffe. Und da habe ich gesagt, wäre natürlich super, wenn ich ein Praktikum auf Schalke bekommen würde. Habe dann vor laufenden Kameras Herrn Magan gefragt, ob ich nicht mal für 2 Wochen Praktikum oder hospitieren dürfte. Hat er zugesagt. Aus den 2 Wochen wurden dann ein halbes Jahr und aus dem halben Jahr wurde dann eine Einstellung als Cheftrainer bei der zweiten Mannschaft vom FC Schalke 04. Ja, und dann nahm das, dann nahm dieses ganze Trainer-Dasein seinen Lauf mit Fußballlehrer, mit Bernd Storck, hat U19, U21 Nationaltrainer in Ungarn besucht und jetzt mit fast 50 Erstligaspielen in Ungarn und mit meinem, was wäre es dann, das fünfte internationale Spiel für mich in der Conference League gegen den ersten FC Köln.
Naja, und ganz wichtig natürlich, wie geht seine Mannschaft in der anstehenden Playoff-Partie gegen Köln vor?
Ja, so dass wir der Außenseiter sind, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Dass diese 45.000 richtig laut sein werden und ich gehe ganz stark davon aus, dass sie ins Hoch anlaufen werden, dass sie früh pressen werden, dass sie diese ersten 15, 20 Minuten Überraschungsmoment nutzen wollen. Also da werden wir drauf gewappnet sein, dass da die ersten 20, 25 Minuten richtig was los ist, auch von der Lautstärke her. Ich glaube, das Coachen nicht machbar ist. Das heißt, da müssen die Jungs Lösungen finden, gerade so in der ersten Phase. Aber dann wollen wir schon nach vorne spielen. Wir mögen es, den Ball zu haben. Wir mögen auch Tore zu schießen. Wenn man sieht, erstes Spiel haben wir 5-0 gegen Petrokop gewonnen und dann Donnerstag, Sonntag 4-0 gegen Honvéd. Also nach vorne sind wir gut. Defensiv werden wir auch immer stabiler. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen eine super Tagesleistung abrufen. Wir müssen da alles raushauen, um ja einfach diese Wucht auf dem Platz, aber auch was die Fans da machen werden, Donnerstagabend verhindern zu können.
Kommentar.
Ja, alle faseln seit geraumer Zeit immer über Nachhaltigkeit, auch der Profisport, der macht da keine Ausnahmen und der jongliert ja dann auch immer gleich medienwirksam mit tollen Ideen, wie er denn mal nachhaltig wirken könnte. Also wir haben da was gelesen und gehört von kalten Duschen, weniger Flutlicht, Verzicht auf Fernreisen im Flieger, man hört viel, aber handeln tut irgendwie im Profisport doch keiner.
Naja, Nachhaltigkeit, ne? Das ist so ein großes Wort, aber im Fall des Profisports scheint es, als wäre es möglicherweise ein doch zu großes Wort.
Ja, bald kommen Herbst und Winter und da wird es dann dank der explodierenden Energiekosten sehr, sehr ungemütlich und für viele vielleicht sogar existenzbedrohend. Ja, und was macht der Sport?
Naja, er hebt den Breitensport aufs Schild, ne? Anstatt öffentlichkeitswirksam mal eigene Maßnahmen anzuschieben. Das klingt alles so, die Energiekrise ist ein sehr ernstes Problem. Ja, ist es, aber nicht für unseres, also nicht unser Problem.
Ja, aber so handeln ja nicht alle im Profisport. Bob Hanning zum Beispiel ist ja jemand, der durchaus streitbar ist. Wir haben ihn ja auch schon öfter hier mal kritisiert. Aber in diesem Fall hat er recht, denn er hat den Profisport in die Pflicht genommen, hat gesagt, dass der jetzt ein leuchtendes Vorbild, das ein Zitat sein müsse, um den Menschen einfach jetzt Mut zu machen. Nach dem Motto, ja, wir schaffen das, aber zusammen.
Ja, genau, aber das bedeutet eben auch zu handeln. Ne? Diese Krise ist ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt, an dem müssen sich auch die bestbezahlten Sportlerinnen und Sportler und die börsennotierten Clubs nach Kräften beteiligen.
Und eben nicht bloß reden, sondern wirklich mal ein Zeichen setzen. Es geht nicht nur, aber auch um deren Vorbildfunktion. Das müssen Sie sich auch mal reinziehen und überlegen.
Heute in der Sportgeschichte.
Apropos Vorbild. Am 17. August 1987, da war ein großes Tennisvorbild dort angekommen, wo sie 377 Wochen ihrer Karriere dann auch bleiben sollte. Steffi Graf nämlich an der Spitze der Tennis-Weltrangliste mit gerade mal 18 Jahren. Da hat sie die große Martina Navratilova abgelöst.
1987 war ein Wahnsinnsjahr für Steffi Graf. Auf die Australian Open hat sie zunächst erstmal verzichtet, um sich darauf zu konzentrieren, ihr Spiel weiterzuentwickeln, vor allem ihre Vorhand noch mehr Power und Präzision zu verleihen. Aber genau das zahlte sich dann auch aus. Steffi Graf gewann im Jahresverlauf 73 Matches und sie hat nur ganze 2 davon verloren.
Ja, darunter zwar auch das Wimbledon-Finale gegen Navratilova und das US Open-Finale gegen Chris Evert, aber dafür gewann Steffi die French Open gegen Navratilova und auch das Turnier in Manhattan Beach in einem Vorort von Los Angeles. 7 Spielerinnen der Top 10 waren dabei, also hochklassig besetzt. Steffi war an 2 gesetzt und im Finale, da ging es gegen Evert.
Ja, und das wurde der Bedeutung angemessen natürlich live in der ARD übertragen. Hans-Jürgen Pohmann kommentierte damals und er vermeldete:
Nach einer Stunde und 21 Minuten Spielzeit, 3 Matchbälle für Steffi Graf.
Und mit mutigem Serve und Volley, da holte sich Steffi dann auch den entscheidenden Punkt, feierte den 8. Turniersieg des Jahres, den 16. ihrer Karriere und schrieb nebenbei auch noch deutsche Sportgeschichte.
Und Steffi Graf ist Weltranglisten-Erste nach diesem 6:3 und 6:4 Erfolg im Manhattan Country Club in Los Angeles gegen Chris Evert.
Nummer 1 der Welt zu werden, das hat niemand aus Deutschland zuvor geschafft. Und Steffi sollte es 186 Wochen am Stück bleiben.
Analyse.
Jetzt gucken wir mal rüber nach England in die Premier League und auf den Saisonstart des FC Liverpool. 2 Punkte nach 2 Spielen, 4 Punkte schon Rückstand auf City. Liest sich nicht so wirklich doll.
Kein Stück, auch wenn Jürgen Klopp noch versucht, das runterzuspielen. Der betont ja, dass es sich Stand jetzt eigentlich noch nicht irgendwie jetzt großartig negativ für ihn zumindest auswirkt, dass er sich noch keine Sorgen mache. Es sei schließlich nur der Start gewesen.
Ja, es wäre ja ein schlechter Trainer, wenn er was anders sagen würde und wenn er das zugeben würde, dass er sich Sorgen macht. Aber in Ordnung, wie er das sagt, ist die Situation nicht gerade, ne?
Also ich würde auch eher an seiner Stelle enttäuscht sein und das auch so benennen, denn bei allem Respekt, die Auftaktgegner waren Fulham und Crystal Palace, also ein Aufsteiger und ein Team aus dem unteren Drittel. Immerhin kann man sagen, der nächste Gegner, also Erzrivale United, ist noch schwächer gestartet, aber bei Liverpool, also das war schon nicht gut. Und gut, man kann sagen, da war auch ein bisschen Pech dabei, denn mit Thiago und Firmino, da haben sich ja immerhin jetzt auch 2 Leistungsträger verletzt. Das ist ja doof. Gut.
Ja, also es ist Pech auf der einen Seite, aber ich meine ganz ehrlich, die haben so viel Geld und so einen großen Kader, ne, müsste der Rest das auch rocken, aber also wenn einem Spieler dann auch noch die Sicherungen durchbrennen und er dadurch das Team schwächt, weil er rot bekommt, dann hat das mit Pech nicht mehr viel zu tun, dann ist das Ganze auch hausgemacht, ne?
Das stimmt, so ein Kopfstoß wie der von Darwin Núñez, der darf natürlich nicht passieren, also die rote Karte war definitiv extrem unnötig. Das darf einem Millioneneinkauf auch nicht passieren. Vor allem, wenn man sieht, dass Liverpool in Unterzahl eigentlich sehr gut gespielt hatte, dann wäre mit ihm auf dem Feld vielleicht auch mehr drin gewesen als ein Remis. Tja, und dann würde Liverpool jetzt auch deutlich besser dastehen.
Ja, besser als Platz 12 allemal, aber eben nicht 4 Punkte hinter City.
Ja, das ist schon eine ordentliche Hypothek, die Liverpool da jetzt mit sich rumschleppt, denn sie müssen jetzt auf Patzer von City hoffen, um wieder rankommen zu können. Und das schon gleich zu Saisonbeginn, ja. Also und wie selten City in der Premier League patzt, das haben wir ja in den letzten Jahren nur auch gesehen. Und wenn wir uns nochmal die Bilanz angucken aus der Liverpooler Meistersaison, da hatte Liverpool den Titel gewonnen, ja, mit insgesamt gerade mal 3 Remis. Jetzt haben sie schon 2. Also so ruhig wie Klopp da ist, wäre ich nicht, oder tut, so tut, wäre ich jetzt an seiner Stelle definitiv nicht.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bei den Leichtathleten steht in München ein wirklich, ja, können wir sagen, wichtiger Tag an, ne? Gleich 6 EM-Entscheidungen stehen auf dem Programm, zum Beispiel die Finals über 400 Meter. Realistische Medaillenchancen hat das deutsche Team da im Olympiastadion, aber nicht wirklich.
Im Tischtennis, da steigt Altmeister Timo Boll ein in die Konkurrenz, während auf den Münchner Straßen dann ja auch noch das Einzelzeitfahren der Radprofis ansteht.
Ja, und es geht ja noch weiter mit Europameisterschaft im Schwimmen in Rom. Da greift zum Abschluss der Beckenwettbewerbe, greifen Isabel Gose und Lukas Mertens noch einmal nach Medaillen. Sie gehören über 400 Meter Freistil zu den Favoriten. Mertens gewann bei der Weltmeisterschaft auf dieser Strecke Silber. Gose war als 5. beste Europäerin.
Also Chancen auf Edelmetall. Und die hat auch die Olympiadritte Tina Punzel im Mix-Synchronspringen vom 3-Meter-Brett zusammen mit Lou Massenberg.
Na und wir beide springen morgen früh wieder synchron, oder?
Ne? Ja,
also ab 7.07 Uhr sind wir selbstverständlich wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Wir springen hoch, synchron aus dem Bett quasi und synchron aus dem Mikro,
ja.
So. Ja, also wir sind ja auch schon so telepathisch verbunden. Kilometer weiter Abstand, aber trotzdem zur gleichen Zeit am gleichen Mikro oder am Mikro.
Ja, ja, und das jeden Morgen. Das jeden Morgen, Malte.
Echt Wahnsinn.
Wir sind fast schon wie ein altes Ehepaar.
Ja, fast. Wir haben auch unterschiedliche Zimmer. Das trägt da auch ganz gut dann zu bei.
Richtig, ja, das ist gut. Das hilft uns.
Ja, das so halten sich solche Beziehungen.
Ja, so halten wir uns frisch, natürlich.
Ja. Ja. So kann man auch mal über Jahre hinweg so einen Podcast machen.
Na klar. Ja, über 500 Folgen, wie ihr alle wisst.
Eben.
Ja, immerhin.
Richtig. Und die dürft ihr alle nochmal nachhören. Wenn ihr jetzt abonniert, kriegt ihr sie nämlich alle nochmal in den Podcatcher. Nein, keine Angst. Das könnt ihr einstellen, wie viel ihr haben wollt. Aber ihr solltet es abonnieren, damit ihr morgens keine Folge verpasst und schon gleich mit uns im Podcatcher in den Tag startet. Und dann könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten. Also bitte nicht vergessen. Und vor allen Dingen auch nicht vergessen, morgen wieder einzuschalten. Bis dahin. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.